Herzlich willkommen zur 445. Ausgabe des Sneakpods. Wir sind zurück von unserem Morgentraining und bevor wir uns jetzt in die Bücher über Algebra und allgemeine Realitätstheorie stürzen, besprechen wir schnell für euch den Film Captain Fantastic, einmal Wildnis und zurück. Mit mir hier, das ist unser Trainer Robert Krüger.
Aufgepasst und nicht übermütig werden. Denn auch Stefan Giesmert da drüben hat eben gerade einen klitzekleinen Fehler gemacht, als er mit diesem Messer den Hirsch erlegt hat. Ich habe es genau gesehen.
Howdy! Captain Fantastic. Einmal Wildnis und zurück. Worum ging's?
Captain Fantastic ist ein Superheld in einem blauen Anzug. Nein. ich weiß nicht, was dieser Name mit diesem Film zu tun hat, aber also Captain Fantastic, wissen wir nicht, wo das vorkommt, aber einmal Wildnis und zurück, den Teil können wir erklären. Wir lernen Viggo Mortensen kennen. Er ist Familienvater von 6 Kindern, 2 Mädels, 4 Jungs und er lebt mit denen im Wald. Und zwar mit im Wald meine ich nicht irgendwie am Waldrand in einem Einfamilienhaus oder so, sondern in einer Holzblockhütte wirklich im Wald, im tiefsten Wildnis. Und die Kinder werden, also wie alt mögen die sein? Der kleinste ist vielleicht so 4, 5, sowas.
4, 5, ja.
Und der älteste vielleicht so 16, 17, sowas in der Richtung, schätze ich jetzt mal so.
Ja, müsst ihr mit der Schule fertig sein, aufs College können. Ja,
ja, irgendwie sowas, Pi mal Daumen.
Sowas, ja.
Und jetzt ist es so, also er lebt mit denen im Wald und er homeschoolt die quasi. Also die werden von ihm selbst unterrichtet mit Büchern und von ihm und seiner Frau. Die Frau ist aber erstmal nicht da, wir erfahren dann auch warum. Und die Kids werden also nicht nur von ihm heimunterrichtet in Sachen, was sie so an Schulbildung brauchen, sondern eben auch ganz krass so survivalmäßig ausgebildet. Also jedes dieser Kinder ist offensichtlich in der Lage, irgendwie mit einem Kampfmesser irgendwie Tiere zu erlegen und die zu häuten und zu braten und zu grillen und zu kochen und irgendwas da Essbares draus zu machen.
Auszunehmen,
die Felle als Mütze zu tragen oder als Jacke zu verarbeiten und die können klettern und die können kämpfen. Mit Messern schickt er die aufeinander los, also mit so, nicht mit echten Messern, aber so mit so einer Messerattrappe, so ein Holzstock oder so. Hier geh hin, du erstich deine Schwester und Schwester, verteidige dich. Solche Survival-Nummern, also er drillt seine Kinder zu so einem Lebensstil, dass sie in der Wildnis überleben könnten, dass sie gleichzeitig aber eine sehr hohe Bildung genießen. Was da vielleicht fehlt, da kommen wir dann gleich nochmal zu. Was jetzt passiert in dem Film ist eben, das ist jetzt alles Setup, alles die ersten 10 Minuten des Films. Seine Frau liegt im Moment im Krankenhaus, hatte also den Wald verlassen müssen, hat sich mal in die Zivilisation begeben, um im Krankenhaus behandelt zu werden und sie erfahren dann eben, dass sie es nicht geschafft hat. Mit anderen Worten, sie ist tot. War jetzt nicht wirklich die Krankenhausbehandlung, aber sie ist jedenfalls tot. Die Kinder erfahren das und sind natürlich todtraurig, dass ihre Mutter tot ist. Jetzt geht es darum, irgendwie gewisse Formalitäten zu klären bezüglich Beerdigung und so weiter. Und das zwingt eben diese Gruppe, 6 Kinder plus den Vater, seit langem mal wieder in die Zivilisation zurückzukehren, zu den Großeltern zu fahren und möglicherweise an dieser Beerdigung teilzunehmen. Und da kommen wir dann eben dahin, was dieser Ausbildung dieser Kinder möglicherweise fehlt, nämlich ein Kontakt zum Rest der Welt, zur realen Welt. Sie lernen zwar ganz viel darüber, was Kommunismus und Kapitalismus ist und was alles falsch läuft in der Welt, aber eine Frage danach, ob sie irgendwie Star Trek mögen oder ob sie eher ein Star Wars Kind sind, können sie halt nicht beantworten. Und da kommt dann so ein richtiger schöner Culture Clash zustande, wenn dann eben die Hinterwäldler sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes, die Wildnismenschen auf sowas wie einen McDonald's treffen.
Ja.
Wie fandst du das?
Und auf dicke Menschen und auf...
Was ist mit ihnen? Sind die alle krank? Sie sind so fair. Ja.
Genau. Ja, nein, wir beleidigen die Leute nicht. Wie fand ich das? Ein bisschen schwierig zu sagen. Also es gab ein paar nette Ansätze. Es gab ein paar schöne Ideen. Ich fand auch die Exposition sehr gut. Also es hat mir gefallen.
wie da so gezeigt wurde, aber leider war dann der Weg aus der Wildnis raus doch vorsichtig gesagt etwas vorhersehbar. Also war halt sonnenklar, was jetzt kommt. Und das fand ich ein bisschen nicht so schön. Also du merkst, ich bemühe mich da irgendwie sehr freundlich zu sein. Während des Films habe ich mich doch das ein oder andere Mal ziemlich geärgert, weil es halt wirklich so ganz plump, ganz vorhersehbar so, okay, sitzt in einem Restaurant. Ja, okay, die 5 Sachen können passieren, 3 davon passieren. Aber nichts Neues. Und ja, fand ich von daher etwas mühsam und auch das Verhalten mit nahen Verwandten, denen sie da noch begegnen und so, fand ich schwierig. Also, ja, sehr bemüht.
Ja, auch die Motivation der einzelnen Kinder teilweise. Also, wen man noch am besten versteht, ist der Größte. Mit dem verbringen wir, glaube ich, auch von allen Kids die meiste Zeit. Wobei ich das jetzt nicht mitgestoppt habe, aber das wäre jetzt mal so mein Bauchgefühl. Der ist dann auch derjenige, der dann vielleicht mal so mal die ersten romantischen Erfahrungen macht. Er hat ja jetzt da im Wald nur seine Schwestern und seine Brüder, da ist natürlich nichts, was das angeht. Ja. Insofern ist dann jetzt, trifft er dann plötzlich mal ein Mädchen und da ist so, das ist noch am nachvollziehbarsten. Mit dem connectet man noch am ehesten, weil man eben am meisten seine Motivationen und seine Themen verstehen kann. Aber der eine Kleine zum Beispiel, gut, der kriegt dann am Anfang in der Wildnis mal einen Wutanfall, ich will da jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen. Und dann ist er für die Rest des Films, ist er dann so, ja, er ist der Wütende, der irgendwie mit allem nicht klarkommt. Und das wird nicht weiter motiviert, aber es sorgt für riesige Probleme, die wir aber irgendwie nicht nachvollziehen können. Wo wir dann so, das müssen wir dann kaufen einfach. Okay, der ist jetzt aggro und deshalb ist der jetzt so. Und auch die Entscheidung von Viggo Mortensen als Vater dieser Gruppe, er ist dann super streng ganz oft. Dann lässt er aber auch gewisse Sachen durchgehen. Und auch wie er sich dann im Verhältnis zu seinem Schwiegervater verhält, es gibt so viele Stellen, wo er mal was erklären müsste, mal was sagen müsste und es dann nicht macht. Und an anderen Stellen hätte er ewige Vorträge, die zu nichts führen. Also ich fand den Film irgendwie so sehr gemischt. Er weiß auch nicht richtig, was er vom Genre her sein will. Also er ist gegen Ende, versucht er so ein bisschen versöhnlich zu werden. Am Anfang ist er sehr, 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 sehr traurig, als das mit der Mutter rauskommt und so weiter. Dann ist er zwischendurch so diese Culture-Clash-Komödie mit den dicken Leuten, wenn sie zum ersten Mal McDonald's sitzen und die dicken Leute sehen, was sie ja noch nicht kennen, weil sie ja
alle... Ja, aber da ist er auch sehr politisch. Also
ja, das ist mal so ein kurzer Gag, wo das fitnessverwöhnte Hollywood mal ganz kurz gegen die Hinterwäldler auskeilt, aber...
Ja, aber auch politische Ansichten der Kinder, die durch diverse Studien, philosophische Texte sich ja eine gewisse Art von Bildung, die haben ja schon einen ziemlich hohen Bildungsstandard, aber haben halt dann doch politisch radikalere Ansichten als, sag ich mal, eine normale 12-Jährige heutzutage oder auch der 8- oder 7-Jährige. Das ist ja teilweise richtig heftig und trotzdem aber auch sehr politisch auf die Themen, denen sie da begegnen, bezogen.
Ja, stimmt schon. Aber also was ich sagen wollte, eigentlich da in diesem Mittelteil, sicherlich hat er ein bisschen was Politisches, aber er versucht halt auch ein Stück weit da eine Komödie zu sein. Oder? Würdest du das bestreiten?
Ja, nee, auf jeden Fall, klar.
Also da ist es lustig und das soll es dann auch sein und auch...
da hat er mich auch gehabt, muss ich sagen.
Ja, auch in dieser Kirchensituation dann, als der Pfarrer da die Rede hält, das ist so, zwischendurch hält man ihn mal so ein bisschen für die amerikanische Version der Kelly Family, so ein kleines bisschen.
Total lustig.
Weil die halt alle so naturverbunden sind und dann irgendwie, was weiß ich, barfuß laufen oder sonst wie halt, der eine Kleine hat immer irgendwie so ein, was ist das, ein Hase oder sowas? Auf dem Kopf. Katze.
Also,
ja, irgend so ein ausgenommenes Viech trägt er halt irgendwie als Kopfbedeckung. Und ja, da wirken die halt so, wie so eine Mischung aus Hippies und Hinterwäldler, weiß ich nicht. Erinnert tatsächlich ein bisschen, wir hatten das Thema ja kürzlich mal, Diese Fragestellung, was ist, wenn wir sehen im Kino, wie Leute eine fremde Kultur kennenlernen und die fremde Kultur ist aber die unsere. Und
ja, genau.
Das hatte ich am Anfang so ein bisschen erwartet. Man sieht halt diese Wildniskinder und dann kommt dieses Schreiben und ja, hier Beerdigung und so weiter. Und dann ist klar, okay, die fahren jetzt dahin und jetzt ist ja irgendwie logisch, was passiert. Culture Clash, bang. Da hatte ich das so erwartet, so genau wie das, was wir vor kurzem mal diskutiert hatten, dass das ja eigentlich immer ganz lustig werden kann, weil man ja auch so einen Spiegel vorgehalten bekommt, weil man eben gezeigt kriegt, natürlich, guck mal, was alles seltsam ist an deiner Kultur. Und ich finde, das funktioniert hier nicht, weil das ist nicht meine Kultur. Möglicherweise, klar, wenn ich in Amerika den Leuten das vorhalte, dass Amerika mehrheitlich brutal übergewichtig ist, dann mag das funktionieren. In Europa zieht der Teil halt nicht, weil klar, wir haben hier auch irgendwie Probleme mit Übergewicht, aber nicht annähernd in diesem Ausmaß. Und ich persönlich fühle mich auch überhaupt nicht betroffen. Und viel anderes, was dann noch, was dann so vorgeführt wird, ist auch alles so, man greift sich halt so die absurdesten Dinge raus. Und also da wäre so viel mehr Potenzial gewesen, die westliche Gesellschaft zu nehmen, mit denen mal wirklich in eine Großstadt reinzufahren, und da hättest du alles Mögliche machen können. Du hättest vom bärtigen Hipster über den Kaffeeladen, über was weiß ich nicht alles, du hättest die absurdesten Dinge auf sie einprasseln lassen können, wenn du da hättest komödiantisch werden wollen oder politisch oder gesellschaftskritisch oder spiegelvorhalterisch. Aber all das macht er nicht. Er macht diesen einen Gag in den McDonald's, dann verbraucht er unendlich viel Zeit mit diesem komischen Jesus-Quatsch mit dem Polizisten, was auch irgendwie nur so mäßig lustig ist. Also es soll irgendwie wahrscheinlich witzig sein,
aber es
verschwendet so viel Zeit für so einen billigen, doofen Gag. Und ja, keine Ahnung, also warum der so enorm gut beim Publikum angekommen ist, sowohl bei Filmfestivals, wo er gelaufen ist, ich glaube, er ist in Sundance gelaufen, Er hat auch irgendwo einen Publikums-Award schon bekommen. Gut, da weiß ich, habe ich nicht nachrecherchiert, was das für ein Award ist und wie die sonst so drauf sind. Aber auch jetzt bei uns im Kino. Also die Kinozuschauer haben ihm im Schnitt 8,65 Punkte gegeben. Das ist
echt viel.
Das ist echt wirklich viel. Und dafür fand ich ihn wirklich unrund und holprig.
Ja.
Also keine Ahnung. Ich meine, ich sehe Viggo Mortensen auch total gerne. Und den größten Sohn, den haben wir zuletzt gesehen in dem Film mit den Minenarbeitern, Film in England, wo die Schwulen dann den Minenarbeitern, die irgendwie streiken, zu Hilfe kommen. Und dann gibt es da so eine Verbrüderung von zwei ungleichen Gruppen. Da war der dabei. Also auch da irgendwie ein Gesicht, was wir schon mal gesehen haben, den mochte ich auch irgendwie so von der Art und generell. Ich finde den Schauspieler jetzt nicht, dass ich sagen würde, ich erkenne ihn immer wieder, wenn ich ihn sehe. Ich musste das jetzt auch erstmal googeln, aber irgendwie kam mir der bekannt vor und ich hatte da durchaus positive Assoziationen. Wir haben dann noch Frank Langella.
Ich fand den ganzen Cast gut. Also ich fand auch die Kinder alle ziemlich vernünftig gespielt.
Bei ein paar von den kleineren Jungs habe ich mich hinterher, also ich habe zwischendurch mal versucht zu zählen, wie viel das sind, und ich habe dann festgestellt, dass ich weiß, dass es zwei Mädels sind, dass es der große Junge ist und der ganz kleine. Und die beiden Jungs dazwischen, die waren für mich so farblos und egal, dass ich die immer nicht auseinanderhalten konnte. Ich musste dann wirklich am Schluss, saßen sie nochmal alle am Tisch und einer fehlte halt. Und da wusste ich, okay, hier sitzen fünf und einer fehlt, also sind es sechs. Aber das war die Situation, die ich gebraucht habe, um zu kapieren, wie viele es sind. Also so egal waren mir zwei von den Hauptcharakteren. Das ist eigentlich auch schon kein gutes.
Ja, stimmt. Ja. Ja, dieser Bockige und dann gab es noch die beiden Kleinen. Ja.
Ja. Aber die waren schon nicht groß auseinanderzuhalten. Oder könntest du jetzt sagen, was der nicht die Mütze auf hatte, was der so gemacht hat in der Zwischenzeit?
Nö. Ja. Hat der sich nicht so gefreut, dass er das Messer gekriegt hat? Oder war das nicht sogar ein Mädchen? So, jetzt scheitern wir komplett auf ganzer Linie.
Ja, so ist das. Ja, naja, gut. Also, was machen wir punktemäßig da draus? Oder willst du noch was sagen?
Nee, also ich kann es nie nachvollziehen. Also bei mir hat dieser Film einfach nicht diese Begeisterung ausgelöst. Ist jetzt nicht so schlimm, dass ich hier Punkte gebe für Kameramann war nicht betrunken und es ging, aber mehr als 5,5 gebe ich da nicht.
Ja, dann mache ich mit. Ich sag sogar 5,0. der war so genau, der hatte,
ist aber streng.
Der hatte seine Momente, die fand ich vor allem am Anfang in der Wildnis. Da habe ich noch gedacht so, ja, zeig mir mehr davon, hier sehe ich interessante Sachen. Und dann hatte er natürlich diesen Moment in dem McDonald's und so weiter. Und ich fand auch Frank Langella so richtig schön unsympathisch. Also das ist ein, der spielt hier den Schwiegervater, mit dem er sehr aneinander gerät, sage ich mal vorsichtig, ohne jetzt die Story zu sehr zu verraten. Ja. Und das ist so ein Schauspieler, der spielt normalerweise irgendwie immer so den geheimen Agenten oder den CIA-Boss oder so oder irgendwie so einen bösen Politiker, der irgendwas einfädelt oder so. Solche Rollen hat, sieht man Frank Langella normalerweise. Und auch hier wieder so alter Herr, der ein echter Hardliner ist, das, was er sich in den Kopf setzt, das macht er so und da lässt er sich auch nicht reinquatschen und im Grunde sehr, sehr typsicher besetzt und auch wieder gut gespielt. Aber ja, auch unsympathisch soll er ja auch sein.
Ja, also
aber
der
es
war
bringt
richtig
halt
gut,
irgendwie
aber richtig.
Den, ja, aber es bringt halt für den Film jetzt irgendwie auch nichts, weil ich glaube, er hat das gespielt, was die Rolle machen sollte, aber für mich hat die Rolle auch nicht funktioniert in dem Sinne, weil das alles so das war so unausgegoren. Weißt du? Eigentlich fand ich zum Beispiel auch, was überhaupt nicht beleuchtet wurde, wo der Film einfach so drüber hinweggeht. Er hat da ein Testament in der Hand, das gibt ihm eigentlich recht. Und trotzdem machen die mit ihm, was sie wollen. Wo ich dann auch denke, wenn er so mega gebildet ist, ja, und seine Kinder homeschoolen kann und die totalen Philosophen sind, wieso hat er dann keine Ahnung, was dieses Testament, oder ist das im amerikanischen Recht nicht? Das sind alles so Sachen, ach ja, das fällt in dem Film alles so hier rechts und links vom Thementisch runter und dann, egal.
Ja.
Ja, naja. Wie auch immer. 5,0, 5,5, das sind unsere Wertungen und 8,65 von 10 habe ich ausgerechnet bei den E-Kino-Zuschauern. Ja, liegen wir krass auseinander diesmal, aber es ist halt manchmal so.
Ja, die können ja nicht alle so viel Ahnung haben von Filmen wie wir.
Richtig. Other opinions are available. They just happen to be wrong.
Ja, in diesem Sinne Prost. Was trinkst du denn heute?
Ich habe jetzt erstmal noch einen Schluck Mangosaft. Warte mal.
Mangosaft?
Ich liebe Mangosaft. Aber den habe ich noch von... Oh, jetzt habe ich einen Eiswürfel im Mund. Den habe ich noch von vorm Podcasten hier stehen gehabt. Ich habe heute mal wieder Bier. Diesmal wieder selber gekauft. Und zwar ganz schnöde. Ich habe noch ein sehr cooles Bier, aber das muss ich nächste Woche trinken. Habe ich eben gerade festgestellt. War leider nicht im Kühlschrank, kann ich jetzt nicht trinken.
Das ist blöd.
Stattdessen habe ich jetzt Rothauspilz, also ein Tannenzipfle aus dem Hochschwarzwald. Das kenne ich schon, das ist ein sehr solides Pilsner, das kann man immer gut trinken. Und du? Wasser nehme ich ja.
Ja, ich habe mir einfach ein Fever Tree Mediterranean Tonic geholt.
Mediterranean Tonic.
Habe ein paar Eiswürfel in mein Glas getan oder ein bisschen Minze dazu, damit es sich fast so anfühlt, als würde ich einen Cocktail trinken.
Gute Idee. Eigentlich.
Wie hätt eigentlich?
Ich, ja, nee, hätte ich auch da gehabt, aber auch nicht kalt. Insofern auch blöd.
Na, kalt ist es nicht, aber ich gieße ja auf Eis.
Okay. Na, dann schäumt es immer wie bekloppt.
Also auf Eiswürfel, die halt, du musst neben die Eiswürfel gießen, habe ich in Le Lyon gelernt. Die Eiswürfel sind halt seit Anfang der Sendung oder seitdem wir angefangen haben aufzunehmen, vor sich hingeschmolzen. Na, jetzt habe ich verwässert das Tonic.
Ich habe vor der Sendung noch neue produziert, weil mir gestern Abend das Eis ausgegangen ist beim Versuch, einen Mint-Julep zu machen. Habe ich Eis gecrushed und habe ich plötzlich gemerkt, oh, das waren die letzten Eiswürfel. Und beim Mint-Julep...
Das ist ja aber auch ein schon ganz schöner Amateur-Move.
Ja, das ist, ja, ich gebe es zu. Aber Mint-Julep ist halt auch ein Eisfresser wie bekloppt, gell? Also du schredderst da irgendwie sowas wie 8, 9 Eiswürfel und es reicht nicht. Also ich meine, du kriegst ja normalerweise keine 8 oder 9 Eiswürfel in ein Glas. Das ist ja absurd. Da kriegst du ja normalerweise 3 oder 4 in ein Glas.
Ja, 3 und 5 ins Rührglas für Negroni.
Ja, okay, aber das sind 8. Und bei einem Mint-Julep, das reicht nicht. Also du brauchst 10, 12 Eiswürfel im Zweifel. Weil du machst das ja auch dann rein und dann rührst du und dann sinkt das ja alles zusammen und dann musst du halt immer nachschäufeln. Und am Schluss willst du ja noch einen kleinen Berg oben drauf haben, damit es schick aussieht. Das hat bei mir alles nicht so funktioniert. Aber gut, geschmeckt hat er trotzdem. Da ist mir doch tatsächlich mein, wie ist er denn? Buffalo Trace ausgegangen. Ich muss neuen Bourbon bestellen.
Vielleicht hat der Barfisch ja mit und macht schon mal das Paket fertig. Okay. Das Übliche einmal, klick.
Genau, einmal das Übliche bitte nach Frankfurt, danke.
Das ist schon eine schöne Idee. Hast du so einen Online-Versender, bei dem du regelmäßig immer wieder das Gleiche bestellst?
Nee, eigentlich nicht. Also am häufigsten bestelle ich tatsächlich bei Amazon, aber halt nie dasselbe.
Ja, nee, wo man immer wieder das Gleiche bestellt. Also ich habe in Frankreich einen, Nicolas, wo ich Creme de Cassis bestelle. Habe ich, glaube ich, schon 18 Flaschen bestellt.
Okay, was für eine Creme de Cassis bestellst du?
Gabriel Boudier.
Okay.
Ja, der ist einfach so gut und den kannst du da halt, du kannst halt nur 6 Flaschen bestellen und dann bestelle ich halt 6. Und
Creme de Cassis bin ich
hab jetzt gesehen, die Weinquelle hat den auch.
Okay, war wahrscheinlich teurer, oder?
Gar nicht mal so. Und, ach, noch so ein Weinhändler, wo ich immer Champagner bestelle. Einen Champagner, den ich für den Old Cube immer verwende, wenn ich K-Drinks mache. Da könnte ich auch so ein einfach Konto, ja, hier bitte. Könnte man so ein If This Then That Regel aufstellen für den Du-Knopf oder irgend sowas so. Das ist ein Knopf in meiner Bar, wenn ich den drücke, dann bestellen wir halt 3 Flaschen Champagner. So,
ja, das will ja Amazon jetzt einführen. Also das gibt's wohl schon irgendwie testweise oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon ausrollt oder nicht, aber es soll so einen Amazon-Button geben. Den kannst du dann irgendwie bestellen und dann hast du so einen Knopf und den klebst du irgendwo hin und dann verdongelst du den in deinem Profil mit irgendeinem Produkt und irgendeinem Zahlungsmittel und irgendeiner Lieferadresse. Und dann klebst du den meinetwegen an deine Waschmaschine neben das Waschmittel oder so. Und wenn das Waschmittel leer ist, drückst du auf den Knopf. Und dann kommt Neues.
Das ist cool. So einen Knopf habe ich. Das haben wir letztes Jahr als Weihnachtsgeschenk von einer befreundeten Firma bekommen. Das ist einfach so ein Knopf, den drückst, den kombinierst du mit dem Handy.
Okay.
Und dann kannst du halt machen, okay, wenn ich diesen Knopf drücke, dann schick gerade eine E-Mail raus oder so. Was total lustig ist, weil du sitzt dann neben einem Kollegen und hältst ihm den Knopf hin und drückst drauf und dann kriegt er eine Mail. Dann drückst du nochmal drauf, kriegt er noch eine Mail.
Ja, das ist eben genau das, was ich mir vorstelle. Wenn ich diesen Knopf jetzt beim Christoph neben die Waschmaschine mache, dann geht der Luis dahin, drückt da 30 Mal drauf und dann kommen da 30 Pakete mit Waschmittel. Also das ist auch nur so in so einem schicken Hipster-Haushalt für so bärtige Hipster ohne Kinder funktioniert das wahrscheinlich gut. Nur wenn du das dann so auf die reale Welt der meisten deutschen Haushalte, wo dann irgendwie so kleine Zwerge rumspringen oder sonst irgendwas, nicht so, oder eine Katze rumläuft oder irgendwas, und schon fällt dieses Kartenhaus in sich zusammen, weil irgendwie die Katze dauernd Waschmittel bestellt.
Oder Gäste so, wie wir vorbeikommen.
Ja, oder so, oder wenn du sitzt auf dem Klo und denkst dir, was ist das da eigentlich an der Waschmaschine? Drückst drauf, geht kein Licht an, denkst du dir, hat vielleicht irgendwo anders was gelegt, drück nochmal, mal gucken. Und dann so, nee.
Mach es wieder aus.
Leuchtet nichts, genau, mach es wieder aus. Und ja, schon kommen dann irgendwie wieder 3 Pakete Waschmittel und keiner weiß warum. Das,
so also lustig.
Ich bin auch so ein bisschen skeptisch, ob das so die Innovation ist, auf die Welt gewartet hat, aber wir werden sehen.
Ja, wenn du den Knopf zum Beispiel hinter die Waschmaschine machst oder so, dann wird es ja wieder gehen.
Ja, okay. Also wahrscheinlich muss man das eben nicht so anwenden wie in der Werbung suggeriert, sondern man muss dann so seinen eigenen kleinen Modus finden, wie das dann funktioniert, dass man nicht komplett pleite geht an nachbestelltem Waschmittel.
Ja, diesen Flick-Knopf, den ich da von der Arbeit hab, den ist, glaube ich, der ist auf der Arbeit. Das ist auch ganz cool, wenn der so mit dem Handy richtig gekoppelt ist und so funktioniert. Da kannst du halt schon coole Sachen machen. Also irgendwie Doppelklick und Normalklick und Langklick. Und kannst du halt schon so, okay, ruf, wenn ich lang drauf drücke, die und die Person an. Oder schick dem und dem eine SMS mit meinem Standort. Oder also so Sicherheitssachen kann man da natürlich mitmachen, aber auch halt ganz banales oder quatschiges Zeug. Und wenn du das dann mit If This Then That noch kombinierst, da kannst du halt dann richtig Gas geben. Also auch eben so Fernauslöser-Dinger. So löst die Kamera aus, wenn ich den Knopf drücke. Und dann hast du den Knopf in der Hand und bist irgendwie 10 Meter weg von deinem Handy und machst dann ein cooles Gruppenfoto.
Kannst du nicht
Siri, ohne dass du eben...
Kannst du nicht Siri was zurufen? Also wenn ich jetzt...
Hey Siri, mach mal ein Foto. Los.
Geht das? Warte mal, ich probiere das mal aus. Mein Siri spricht Englisch. Hey Siri. Take a picture. You'll need to unlock first. Dumme Pute.
Ach.
Ja, ich hätte mein iPhone anlocken müssen. Ja, ja, okay, das, so viel dazu. Ah, sie hat dann immerhin die Kamera aufgemacht, aber sie hat nicht abgedrückt. Geht also nicht. Doof.
Hm. Tja.
Tja, nee, also braucht man doch so einen Knopf. Ich hatte mal so eine App, da konntest du...
Und vor allen Dingen, ja?
Da konntest du das iPhone, also die Kamera vom iPhone mit dem iPad fernsteuern. Also du hast dann auch das, also so ein Sucherbild quasi, das hat dann so ein Live-Bild rüber, du hast dein iPhone irgendwo auf einen Stativhalter oder so, hast du irgendwo hingestellt, bist dann mit dem iPhone, mit dem iPad irgendwo anders hingelaufen und hast dir dein Live-Bild angeguckt und hast dann immer Sachen so, jetzt Foto, 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 dahin fokussieren, da heller machen, Foto machen und so, das war ganz cool.
Ja, gibt's sowas nicht auch für die Uhr?
Ja, da ist, glaube ich, schon sogar schon eingebaut.
Ja. Ja, bei dem Knopf ist halt wirklich der Vorteil, dass du Feedback hast. Also, weißt du, so, ich habe jetzt gedrückt. Das ist halt ganz cool. Für alle Anwendungen, die du dann da hast. Und sei es nur Waschmittel bestellen.
Gut.
Wenn du mir Zugang zu deinem Amazon-Account gibst, versuche ich das mal.
Nein.
Okay. Hm. Du hast aber noch einen Film geschaut.
Ja, habe ich. Einen traurigen Film. Aber auch ein bisschen einen lustigen Film. Also, was habe ich geguckt? Hin und Weg habe ich geguckt. Ein deutscher Film aus dem Jahre 2014. Oktober 2014. Ein deutscher Film von Christian Zübert, heißt der Director. In den Hauptrollen haben wir Florian David Fitz, Julia Kuschitz und Jürgen Vogel. Worum geht's? Florian David Fitz hat ALS und er merkt so langsam, also er hat das geerbt, sein Vater hatte das auch, wobei ich glaube ich gar nicht weiß, ob das schon sicher festgestellt ist, ob das überhaupt erblich ist, aber in diesem Film wird es behauptet, dass es so sei. Vielleicht stimmt es auch, da bin ich jetzt einfach nicht informiert genug. Bei seinem Vater ist es sehr unschön zu Ende gegangen, ist ja wohl bei ALS auch so, du erstickst dann wahrscheinlich irgendwann. Weil die Muskeln dann irgendwann so sehr versagen, dass du dann nicht mal mehr selbst atmen kannst. Und er ahnt halt jetzt, okay, er merkt, er hat immer irgendwie, seit er die Diagnose hat, hat er immer Sport gemacht und er merkt jetzt halt, wie es gerade in den letzten Wochen und Monaten derbe bergab geht und befürchtet halt, dass er bald gar nichts mehr allein machen können wird. Und das will er nicht zulassen, deshalb sucht er Sterbehilfe in Belgien. Und was er jetzt aber macht, ist, er lädt alle seine Kumpels und da gehört dann eben auch sein Bruder dazu, da gehört Jürgen Vogel dazu, was irgendwie ein Kumpel von ihm ist. Da gehören ein paar noch ein befreundetes Pärchen dazu und noch ein Mädel und seine eigene Freundin und die lädt er alle ein, eine Radtour mit ihm zu machen nach Belgien. Und die denken alle, ja, ist eine coole Idee, mit Zelten und so machen wir Radtour und fahren los und die wissen halt noch nicht, dass er todsterbenskrank ist. Und auf der Tour sagt er ihnen das dann halt und sagt ihnen dann auch, dass das halt seine letzte Reise sein wird und dass er wollte, dass sie, also die Art, wie das rauskommt, wie er denen das sagt, ist alles sehr viel komplizierter, als ich das jetzt hier sage, aber so im Endeffekt ist das so die Thematik, er ist todsterbenskrank, macht mit seinen Freunden nochmal eine Radtour, seine letzte Reise und will dann halt sozusagen mit guten Erinnerungen und auch für die Leute, dass sie ihn gut in Erinnerung behalten, als über diese letzte Reise mit viel Spaß haben und so weiter, dann eben von ihm Abschied nehmen. Das Ganze, kann man sich vorstellen, ist so tragisch, wie sich's anhört. Es fließen da reichlich Tränen, sowohl vorm Fernseher als auch im Fernseher. Es ist sehr ergreifend inszeniert, allerdings auch irgendwie so ein bisschen plump. Also gerade diese Szenen, die mir dann suggerieren sollen, jetzt haben sie sich aufgerafft, jetzt haben sie den Schock verdaut und erfüllen ihm seinen Wunsch, nochmal auf die Kacke zu hauen und viel Spaß zu haben. Bei so ein paar Szenen habe ich echt gedacht, so ich sehe quasi den Kameramann und den Regisseur fast schon mit im Bild stehen und sagen, so Leute, jetzt mal richtig wild werden hier, springt mal rum und freut euch. Und dann springen sie rum und freuen sich und es sieht so unecht aus, einfach nur. Wenn dann da wirklich so Mitte 30, Anfang 40-Jährige anfangen, irgendwie sich in eine Matschschlacht auf dem Zeltplatz zu liefern. Völlig unmotiviert und aus dem Nichts heraus. Das sind so Szenen gewesen, wo ich dann auch dachte, so, ja, okay, das kaufe ich jetzt nicht, aber okay, von mir aus freut euch. Trotzdem wirft er natürlich diese Fragen auf, wie ist das mit selbstbestimmtem Sterben? was würde ich machen, wenn ich wüsste, dass es mit mir ganz hässlich zu Ende gehen wird in Kürze, aber im Moment kann ich noch selbst Fahrrad fahren und könnte theoretisch noch alles einleiten und in die Wege leiten, beispielsweise eben Sterbehilfe im Ausland zu suchen. Und was sind es eigentlich für Ideen, warum das bei uns verboten ist? Diese ganzen Thematiken, die rührt er halt in deinem Kopf auf und da denkst du dann drüber nach, wenn du den Film gesehen hast, auch danach noch ein bisschen. Insofern funktioniert er schon. In der Umsetzung ist er an vielen Stellen ein bisschen, ja, typisch deutsches Kino, so ein bisschen sehr verkopft angegangen, das Thema. Und dann auch so ein bisschen hölzern durchinszeniert, wobei ich das nicht den Darstellern anlasten will. Ich glaube, das ist einfach, das Skript hat da keine anderen Mittel und Wege gefunden. Oder die Regie, keine Ahnung, wer das jetzt war. Die Darsteller machen es gut. Florian David Fitz versucht jetzt nicht irgendwie das große Gebrechen zu spielen oder so. Man, im Wesentlichen beschränkt er sich darauf, körperlich oft sehr schnell sehr erschöpft zu sein. Also ist jetzt nicht so wie in anderen Filmen, wenn ich jetzt an andere ALS-Filme, die wir hatten, denke. Da hatten wir natürlich hier Eddie Redmayne als Stephen Hawking. Das war fürchterlich beeindruckend, was er da gemacht hat. Aber da gibt es natürlich auch diese Originalvorlage, an der er sich messen lassen muss. Das hatte Florian David Fitz jetzt natürlich nicht vor der Brust, sich jetzt an irgendeinem Original messen lassen zu müssen, sondern einfach eben zu sagen, okay, ich spiele jetzt jemanden, der einfach muskelmäßig abbaut und demzufolge beim Fahrradfahren natürlich dann immer sehr schnell sehr erschöpft ist und dann möglicherweise mal ein Fahrrad irgendwie zitternd in die Ecke legt oder so. Aber er versucht jetzt nicht irgendwie, was ist ich, dieses, wir hatten mal einen anderen Film noch über diese Pianistin, ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß.
Da kann ich mich schon gar nicht mehr an die Besprechung erinnern.
Ach, ich sehe den vor mir, aber ich weiß nicht, ich sehe auch die Schauspielerin vor mir, aber ich komme gerade, ist Hilary Swank, glaube ich, kann das sein? Müsste ich jetzt mal nachgucken. Du kannst doch mal ALS auf sneakpot.de suchen, vielleicht finden wir das.
Okay, mache ich gleich.
Die hat ja damals auch so diesen körperlichen Verfall sehr intensiv versucht darzustellen, durch so, ja, zitternde Finger und so Spasmen in den Fingern, die sich dann so ganz eigenartige Stellungen der Finger an der Hand und so, wo man denkt, das muss doch schon wehtun, die Hand überhaupt nur so zu halten. All diese Sachen versuchen die jetzt nicht im Einzelnen hier auszuarbeiten, sondern die beschränken sich halt darauf zu sagen, okay, er ist körperlich nicht mehr so leistungsfähig. Und er merkt halt, dass es mit ihm bergab geht. Hin und wieder hat er dann mal so Atemnotprobleme. Und das ist es dann, was von der Krankheit gezeigt wird. Der Rest findet dann in deinem Kopf und in den Gesprächen statt. Ich denke, das war auch keine schlechte Entscheidung, weil da kannst du halt auch viel irgendwie in die Nesseln springen als Film. Also er macht die Themen auf und das ist auch durchaus sehr wirkungsvoll.
Die Sache mit dem ALS suchen, das funktioniert nicht, weil wir einfach in zu vielen Artikeln als verwenden.
Der macht Groß-Kleinschreibungssuche. Warte mal, dann gucke ich mal, ob das Hilary Swank war. Swank, wie schreibt man die Frau? Also wie spricht man die Frau, wollte ich sagen?
Swank, oder?
Und schreibt man Hillary mit einem L oder mit zwei? Ich glaube mit einem, ne? You're not you. Könnte es das sein? 385, das ist noch nicht so lang her. Ja, das ist er. You are not you heißt der Film und ist es tatsächlich Hillary Swank gewesen. Folge 385 haben wir in der Sneak gesehen am 8. April 2015. Das ist der Film, den ich meine. Also das ist auch einer dieser ALS-Filme.
Hast du gesehen, was wir als Genre reingeschrieben haben?
Ice Bucket Challenge the Movie. Ist natürlich böse. Aber ich erinnere mich an diesen Gag, ja? Ja, der kam zeitlich einfach so sehr passend und die Ice Bucket Challenge ging ja um ALS. Ja. Gut, also wie gesagt, das ist am Ende sehr, sehr traurig und tränenschwanger. Hat auch, was das angeht, funktioniert. Also ich musste auch weinen. Aber ob das jetzt den Film besser macht, weiß ich nicht. Insgesamt muss ich sagen, ja, okay, funktioniert. Man denkt drüber nach. Man denkt vor allem über Sterbehilfe nach, weil das halt das zweite große Thema des Films ist. Oder eigentlich das große Thema des Films. Und ja, Ich sehe Jürgen Vogel einfach ganz gerne. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich den Film geguckt habe. Der kam kürzlich irgendwie auf Arte, meine ich wohl, oder ZDF oder sowas. Ja, muss man jetzt nicht unbedingt gesehen haben, aber kann man schon mal machen.
Okay. Hin und weg.
Hin und weg, genau. So, nächstes Thema.
Du hast ja in der Sneak quasi kaum die Leinwand anschauen können, weil du ja die ganze Zeit Pokémons am Jagen warst.
So ein Quatsch. Da also, sieht man ja, dass du fast keine Ahnung hast von Pokémon. Hast du es denn mal gespielt?
Ich habe es gespielt. Ich habe auch 3 Pokémons gefangen. Eins saß sogar auf meinem Schreibtisch an der Arbeit. Ja, aber ich glaube, danach habe ich es auch nicht wieder aufgemacht.
Das kann ich verstehen.
Oder ich war noch irgendwo unterwegs. Nee, ich war noch. Ach stimmt, ich war noch am Bodensee oder in der Nähe vom Bodensee in Bad Waldsee auf einer Messe und habe dort, also nicht auf der Messe, sondern irgendwie am Abend vorher im Hotel oder vorm Hotel nochmal ein bisschen
im Pokémons gefangen.
Das versucht, ja.
Also ich glaube, ich habe auch nur einen Abend so richtig intensiv Pokémon Go gespielt und das war tatsächlich der Abend der Sneak. Aber wie das so ist mit Pokémon Go, man muss es ja draußen spielen, also habe ich den Heimweg dafür benutzt. Ich laufe hier nach der Sneak immer noch so ein halbes Stündchen, 40 Minuten durch die Stadt. Das ist immer so mein Mittwochabendspaziergang, um die Wochenschrittanzahl auf dem Schrittzähler nach oben zu treiben. Und da hat sich das angeboten, da konnte ich sehr viele Pokémons fangen. Also es kam ja raus irgendwie, ich glaube, Montag oder Dienstag, weiß ich nicht, so ging der Hype ungefähr los. Und dann war auf Twitter plötzlich alles nur noch Pokémon Go, Pokémon Go, Pokémon Go. Und ich dachte, was zur Hölle ist denn hier los? Und natürlich.
Ja, aber auch so Sachen wie Spiegel Online und so.
Ja, klar. Also es war dann einfach ein Riesenhype. Ich glaube, es ging bis hin zur Tagesschau oder zumindest den Radionachrichten, wo es dann hieß, irgendwie, ja, passen Sie auf, machen Sie das nicht beim Autofahren und bla bla bla. Das nimmt ja absurde Züge an. Also da kommt irgendeine bescheuerte App raus und dann berichten da die Fernsehnachrichten drüber. Also versteht man nicht so richtig. Vor allem, und da kommen wir jetzt dann dazu, also ich habe es dann installiert, weil ich kann bei sowas nie stillhalten. Also wenn ich sowas sehe und es ist so ein Thema von die Jugend macht XY, dann denke ich mir immer, so alter Mann, nicht alt werden, ausprobieren, eigene Meinung bilden.
Ja, klar.
Und dann gehe ich immer her und muss sowas sofort installieren und denke mir erstmal, gut, versuchst du da mal mit offenen Augen ranzugehen. Und ich muss jetzt von mir sagen, ich habe die Pokémons damals, als sie ihren ersten großen Hype hatten, glaube ich auf dem Gameboy war das, wenn ich es richtig im Kopf habe, habe ich es komplett ignoriert. Ich habe nie einen Gameboy besessen. Ich habe zwar viel Gameboy gespielt, weil um mich rum hatten natürlich irgendwie alle Leute einen und deshalb habe ich auch echt oft Gameboys in der Hand gehabt, aber Pokémon war nie ein Thema bei mir. Und ich habe es nie verstanden. Jetzt kommt das raus und dann denkst du dir, okay, was muss man da machen? So, muss ich draußen rumlaufen und das Spiel benutzt halt das GPS von deinem Handy und zeigt dir eine Karte an und die Karte, das erkennt man durchaus wieder, also man sieht die Straßen, die da sind, die sind dieselben Straßen wie jetzt die echten Straßen, auf der ich stehe und da ist eine Spielfigur, die du dir designen kannst. In sehr engen Grenzen fand ich, also wenn man mal so ein GTA-Character-Creation durchgemacht hat, dann denkt man sich hier, wieso kann ich der eigentlich nur andere Haarfarbe geben und irgendwie eine neue Mütze aufsetzen? Wieso kann ich diese ganze Figur nicht so umbauen, wie ich will?
Ja.
Das ist dann schon mal so der erste Mäh-Faktor. Aber wahrscheinlich ist es genau deshalb so erfolgreich, weil es so unglaublich simpel ist. Also wenn das jetzt losgehen würde und würde erstmal eine halbe Stunde von dir verlangen, dass du deinen Charakter personalisierst, hätte die...
Vielleicht kannst du den später dann im Spiel noch oder wenn sie mal Updates machen, dann noch richtig personalisieren.
Wenn sie mal Updates machen, ist aber keine gute Voraussetzung, wenn ich jetzt ein Spiel kritisiere.
Ja, natürlich.
Ja, also gut, jetzt hast du deine Figur und dann siehst du die auf der Karte. Die Karte ist die echte Weltkarte, aber natürlich augmented eben, wie es so schön heißt, augmented reality ist ja das Thema, mit Dingen, die nicht in der echten Welt existieren. Also du läufst dann draußen rum und dann gibt es da so Türmchen auf der Karte. Das sind dann Pokestops. Weiß nicht so, ich glaube schon. Da gehst du dann hin und das ist dann ein Punkt auf der Karte. In der Regel ist der deckungsgleich mit einer Art Sehenswürdigkeit oder zumindest einer Art Besonderheit in der echten Welt. Sei es jetzt ein Brunnen.
Hast du ein Beispiel für Frankfurt?
Ja.
Der Zahlbrunnen wahrscheinlich?
Ja, alle möglichen Brunnen, alle möglichen Stolpersteine sind sehr viel drin. Also diese eingelassenen Pflastersteine, die an die Judendeportation erinnern sollen, und in der Regel vor den Häusern liegen, wo früher mal Juden gewohnt haben, die dann irgendwie entweder deportiert wurden oder ermordet wurden oder sonst wie, wo man vielleicht weiß, was mit denen passiert ist, oder auch wo man nicht weiß, was mit denen passiert ist. Also Stolpersteine sind viel drin, Brunnen sind drin, wenn im öffentlichen Raum irgendwo Statuen oder sowas stehen, dann sind die in der Regel drin. Aber manchmal sind es auch einfach nur, was weiß ich, ein Uhrentürmchen oder sowas, also solche Dinge. Bei mir da in der Arbeit stehen so ein paar moderne Kunstwerke auf der Wiese, die sind dann auch alles Pokestops, und ja.
Da gibt es richtig viele von, oder?
Da gibt es nahezu endlos viele von.
Okay, also ich muss ja sagen, ich habe das auch dann bei uns auf der Arbeit versucht, da gab es auch so ein Ding auf der Ecke, was auch so Poke, da habe ich gesehen, so, ach, kannst du auf dem Heimweg vorbeifahren? Boah.
Hast du dann vergessen?
Vielleicht fahre ich am Morgen nochmal vorbei. Ich habe es immerhin noch nicht gelöscht.
Ja, also diese Dinger kann man dann so drehen, diese Teile, und dann kommt da so Zeug raus. Also dann kriegst du halt diese Bälle zum Beispiel, oder später kriegst du dann auch solche Heiltränke für deine Pokémons und solche Sachen.
Genau, und tauchen immer wieder so Pokémons auf, und die musst du mit diesen Bällen abwerfen.
Genau.
Das finde ich schon ganz cool, weil eben deine Kamera filmt quasi deine Umgebung, und du siehst dann durch die Kamera das Pokémon da sitzen auf irgendwas Augmented Reality-mäßig. Ist es halt dann auf deinem Schreibtisch oder steht vor dir, und dann bewirfst du das halt mit diesem Ball.
Genau. Dann bewirfst du das mit diesem Ball.
Wie funktioniert das eigentlich nachts? Geht dann das Licht an oder sitzt es dann im Dunkeln?
Ja, keine Ahnung. Ich habe natürlich sofort in den Profi-Modus geschaltet, wo man diesen Augmented Reality-Quatsch wieder ausmacht und die Kamera abschaltet, und dann ist es einfach nur noch ein Computerspiel auf deinem Handy, und dann sitzt es da halt auf einem virtuellen Fußboden.
Also bitte, das ist der größte Effekt.
Nee.
Kannst du auch nicht wegmachen.
Nicht. Es ist der Effekt, der, glaube ich, dafür sorgt, dass es viele lustige Screenshots gibt, wo die Dinger in Wohnungen, auf Schreibtischen, auf der Katze oder sonst wie sitzen, oder die Katze schnüffelt an dem Pokémon, oder man kann da die wildesten Fotos wahrscheinlich stellen. Und
warte,
das,
ich schick dir gleich eins.
Das so, ich will nicht wissen, wie es auf deinem Schwanz sitzt. Das sorgt dafür, dass es viral geht. Ich glaube, dafür ist diese Funktion gut. Für die Spieler an sich, glaube ich, jeder, der das ein bisschen ernsthafter und länger spielt, wird diese Funktion über kurz oder lang und wahrscheinlich eher über kurz deaktivieren, weil die einen Haufen Batterie frisst und weil die halt sinnlos ist. Also du willst das Pokémon haben, und du kannst es in dieser virtuellen Reality-Umgebung viel besser fangen, weil dich die Kamera und die Tatsache, dass du dann das Handy in eine bestimmte Richtung halten musst, weil das Pokémon jetzt da rechts oben ist, die ist dann egal. Das ist dann, ich kann das Handy dann so halten, wie ich es halten will, und die ist dann trotzdem da unten. Jetzt hat er mir hier tatsächlich ein Bild geschickt, jetzt muss ich gucken.
Ja, siehst du? Da sitzt es auf meinem Schreibtisch, man erkennt meinen Schreibtisch immer ganz einfach daran, dass rechts hinten die Chartreuse-Flasche steht.
Man erkennt deinen Schreibtisch immer daran, dass ein Pokémon seinen Hintern in den Bildschirm reinhält. Es ist ein grünes Bisam-Pokémon, so eins habe ich noch nicht. Schau mal einer an. Wie viele Bälle hast du gebraucht, bis du es hattest?
3 oder so.
Ja, manchmal werfe ich auch irgendwie immer dauernd daneben. Vor allen Dingen später kommen dann so Pokémons, die brechen dann aus. Also du hast die dann, und dann fällt der Ball ja so auf den Boden und macht dann so wupp, 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 und entscheidet sich, ob er es hat oder nicht. Und am Anfang klappt das immer bei den einfachen Pokémons, und da dachte ich mir immer, warum dauert diese scheiß Animation so ewig? Später stellt sich raus, das ist der Moment, wo das Pokémon versucht auszubrechen. Und dann kann es sein, dass es sich nochmal frei reißt, und dann musst du es nochmal fangen. Und manchmal hauen sie auch ab.
Was ein Quatsch.
Das ist, passiert auch manchmal. Später gibt es dann auch noch so erweiterte Bälle. Da hast du dann noch den Superball und den Hyperball und den Meisterball und was weiß ich nicht alles. Und dann die fangen dann die größeren Pokémons. Es gibt dann noch so eine andere Art von Tower. Das ist dann eine sogenannte Arena. Diese Arena gehört dann einem Team. Du kannst dich auch einem Team anschließen, und diese Arena wird in der Regel dann auch verteidigt von Pokémons. Wenn das von deinem Team ist, dann kannst du deine Pokémons auch zur Verteidigung dalassen und eben die Verteidigung verbessern. Und wenn es vom gegnerischen Team ist, kannst du versuchen, diesen Turm, in dem du alle Pokémons, die da drin sind, besiegst. Oder mit Hilfe anderer Spieler, da lohnt es sich dann halt, sich zusammenzurotten und gemeinsam dahin zu gehen, zu übernehmen, zu überrennen und das Ding dann in die eigene Farbe zu konvertieren. Es gibt, glaube ich, 3 Teams, Blau, Rot und Gelb, meine ich wohl. Ich bin Team Blau. Warum, weiß ich nicht. Ich hatte meine Figur mit blauen Sachen angezogen und später im Spiel ab Level 5 kannst du dich dann entscheiden, welchem Team du dich anschließen willst.
So lange hast du das gespielt?
Das geht ganz schnell. Level 5 brauchst du 2 Tage, dann hast du das. Also einmal von der Sneak nach Hause laufen war ich schon Level 4. Und am nächsten Tag habe ich mit einem Kollegen drüber geredet, bin einmal ums Haus gelaufen in der Mittagspause, war ich Level 5. Also es ging ganz schnell. Wahrscheinlich kannst du das alles innerhalb von 2 Stunden schaffen, wenn du es ernsthaft drauf anlegst. Ja. Und dann kannst du dich in einem Team anschließen. Soweit ich gelesen habe, ist das völlig irrelevant, was du da machst. Und dann kannst du da in dieser Arena dann auch kämpfen. Das ist auch so One-Click-mäßig. Also du kannst irgendwie ausweichen und du kannst irgendwie angreifen, Primärangriff und Sekundärangriff und das war's. Und auch nur gegen die KI. Also derjenige, dem das Pokémon gehört, gegen den du kämpfst, der steuert das in dem Augenblick nicht live, sondern der hat sein Pokémon nur dagelassen, dass es gegen dich kämpft. Und es gehört ihm zwar und er erfährt dann wahrscheinlich auch, wie es ausgegangen ist, aber du kämpfst quasi gegen ein KI-gesteuertes Pokémon, das jemandem anders gehört. Insofern, da ist jetzt auch kein echter Multiplayer-Moment an dieser Stelle drin, sondern es wirkt zwar wie Multiplayer, weil du natürlich die Pokémons anderer Leute triffst, wo du dann auch siehst, wie der heißt und wie der seine komische Spielfigur angezogen hat, aber ja, so. Insofern irgendwie gähn, irgendwie alles meh, so der einzige Effekt, den ich wirklich sehe, ist diese Augmented Reality-Geschichte und die Tatsache, dass es halt dieses Riesen-Franchise von Pokémon ist, was da dahinter steht und dass es deshalb erfolgreich werden könnte, war irgendwie absehbar. Dass es einen derartigen Hype auslöst, hätte ich nicht gedacht. Und
ist echt krass.
Was ich halt interessant finde, ist, wenn man zum Beispiel davor sieht, dass es ja davor Ingress gab.
Ja, das ist ein Effekt, den dieses Pokémon auf mich hat. Ich habe Ingress mal gelöscht. Es hat irgendwie die ganze Zeit noch auf meinem Handy rumgegammelt.
Es ist auf meinem alten Handy noch drauf, tatsächlich. Und ich denke mir auch, ich könnte es mal löschen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, Ingress habe ich echt weit gespielt. Ich könnte mir mal meinen alten Ingress-Stand gucken, ob ich den da irgendwie von dem alten Handy rausgeprökelt kriege oder ob der irgendwie mit der Cloud zusammenhängt oder so. Bevor ich es lösche, würde ich gern gucken, wie das geht. Ja, Ingress war ja im Grunde das Gleiche, wenn man so will. Nur, dass man da halt keine Pokémons hatte, sondern dass das so eine dystopische Future-Sci-Fi-Welt war, wo man irgendwelche Resonatoren in irgendwelche komischen Portale reingeknuppert hat. Und dann haben die irgendwie so Felder aufgespannt und alle, die unter diesem Feld waren, die waren dann irgendwie mind-controlled und das war dann irgendwie gut für dein Team, wenn das dein Feld war. Und dann musstest du die Resonatoren von den gegnerischen Teams, und dann wurde da auch gekämpft und so weiter. Ansonsten war die
Jetzt kriegen wir, wenn du weiter so redest, kriegen wir wieder eine Beschwerde, dass ein Hörer nicht verstanden hat, worüber wir reden.
Ich dachte, dass ich jetzt Pokémon ganz gut erklärt habe und Ingress ist halt wirklich dasselbe in Dunkelblau. Und zwar wirklich, in Dunkelblau und Schwarz, wo jetzt Pokémon eher irgendwie Purple und Pink ist. Und
ja.
Das Ingress ist von derselben Firma gewesen, das ist alles diese Niantic-Firma, die gehörten früher mal zu Google und mittlerweile gehören sie, glaube ich, nicht mehr zu Google und haben jetzt irgendwie diesen Deal mit Nintendo gemacht für die Pokémons. Man merkt das auch, wenn man früher Ingress gespielt hat, dass das aus derselben Schmiede ist, weil erstens wirkt es auf dem Handy genauso. Und zum anderen ist es auch so, dass diese Pokestops sind das, was früher die Portale bei Ingress waren. Wenn ich das richtig gelesen habe, auch nicht 1:1. Also es gibt wohl deutlich weniger Pokestops, als es Ingress-Portale gab. Aber man sieht auch diese Fotos. Also zum Beispiel auch bei mir in der Arbeit, wenn ich da rausgehe, da steht so eine goldene Statue im Wald. Und diese goldene Statue war ein Portal bei Ingress und die ist jetzt ein Pokestop bei Pokémon. Und es ist in beiden Dingern dasselbe Foto. Also du siehst, das ist 1:1 die gleiche Datenbank, ja, möglicherweise mit anderen Select-Kriterien. Und Ingress war schon komplexer. Und vielleicht hat Ingress deshalb keine Chance gehabt, so ein riesiger Hype zu werden oder weil es halt einfach keine süßen Pokémons sind und sich deshalb irgendwie schon mal pauschal nur weniger Leute dafür interessieren. Aber es war halt ein Spiel, indem du noch geringfügig mehr Handlungsoptionen hattest. Also du konntest einfach viel mehr machen. Die Art, was du mit diesen Portalen tun konntest, wie du die aufrüsten konntest, das war einfach komplexer. Und insofern wirkte das einfach wie ein vollständigeres Spiel. Und bei Pokémon bin ich nach relativ kurzer Zeit, hatte ich so dieses Gefühl, wie, und das ist es jetzt? Mehr gibt's nicht? Wo ist denn jetzt? Also da muss doch noch, also ich hatte einfach mehr Tiefe, mehr Spielmechanik erwartet. Und das kriegst du nicht. Aber ich glaube, dass das auch tatsächlich der Grund ist, warum warum Pokémon so unfassbar erfolgreich wird, weil es sich halt an alle wendet, an alle möglichen Casual-Gamer und jetzt wahrscheinlich auch so eine Faszination auf Leute ausübt, die noch nie ein AR-Spiel gespielt haben. Und als ich das erste Mal Ingress gespielt habe, oder beziehungsweise davor gab es ja noch Shadow Cities und wahrscheinlich noch andere davor, von denen ich jetzt vielleicht gar nicht weiß, dieses AR-Spiel-Ding ist für die Gamer-Community, die auch für die ernsthaften Mobile-Gamer, ist das einfach schon ein alter Hut. Und die schütteln jetzt bei Pokémon Go wahrscheinlich auch einfach den Kopf, so wie ich es jetzt tue, und denken sich, was ist das für ein lahmer Aufguss von diesem Konzept? Wohingegen der Casual-Gamer der gar nicht Gamer, der jetzt irgendwie über die süßen Pokémons und über den Hype, über die Tagesschau und über sonst wen jetzt erfährt und sich das runterlädt und dann zum ersten Mal mit einem Augmented Reality Spiel in Kontakt kommt und es dann natürlich einen sehr einfachen Einstieg bietet und einfach sofort losgehen kann. Ich glaube, das macht den Hype zum großen Teil aus.
Ja, aber das ist ja auch ganz cool. Also
ja, da ist jetzt natürlich dann Potenzial. Also jetzt, wo du es quasi geschafft hast, ganz viele Leute in dieses Spiel reinzubringen, wenn du jetzt eben hingehst und machst, so wie du gesagt hast am Anfang, wenn sie dann mal Updates machen, jetzt könnten sie natürlich die Komplexitätsschraube ein bisschen anziehen, weil die Leute, die du erstmal hast und die Grundmechanik verstanden haben, wenn du die dann so inkrementell von Update zu Update mitnimmst in ein immer komplexer werdendes Spiel, dann lernen die ja so zyklisch dazu und das ist ja dann auch kein Problem. Das ist ja dann verkraftbare Komplexitätssteigerung. Wenn du natürlich hingehst und machst so ein Spiel, was Hardcore-Gamer anspricht, wirst du damit nie so einen Start hinlegen, weil die Leute, die halt nicht so oft spielen, die machen das an und denken sich, what the fuck, wo, ich weiß nicht, was ich tun, und dann sind sie wieder raus.
So ging es mir mit Ingress.
Ja, das war jetzt auch noch nicht so komplex, aber zumindest deutlich komplexer als Pokémon Go jetzt. Ja, so, also da so viel zu dem Hype-Train und ich meine, lustige Monster. Ich hab's gestern, glaube ich, getwittert mit meinem Purple-Tentakel-Shirt. Wirkt jetzt halt auf die Leute nicht mehr wie Purple-Tentakel, sondern wie ein Pokémon auf meinem T-Shirt, ist aber natürlich keins. Sondern, Überleitung des Monats.
Ah, das ist echt sehr, sehr schön hingeleitet. Du, wie du dir die Bälle zuspielst, da komme ich gar nicht. Ich mache ein kurzes Schläfchen, dann komme ich nachher wieder.
Tut mir sehr leid, du kannst auch gerne dich reinklinken, wenn du was möchtest, aber ich hätte jetzt einfach, doch, du darfst. Ich hätte jetzt einfach zum nächsten Thema übergeleitet, nämlich Day of the Tentacle. Ich hatte kürzlich mal davon berichtet, dass das jetzt in einer Remastered Edition auch kommen soll. Ist auch mittlerweile längst erschienen. Gibt es für, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube PC, PS4, macOS und keine Ahnung. Und jetzt ist es eben vor 2-3 Tagen für iOS erschienen. Kostet einen Fünfer und ist einfach das originale Day of the Tentacle, also der thematische Nachfolger von Maniac Mansion, ein Point-and-Click-Adventure für iOS. Ich habe es auf meinem neuen Riesentelefon installiert, wo es wunderbar funktioniert. Und man kann umschalten zwischen der alten 1993er VGA-Grafik. Oder war das überhaupt schon VGA? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich schon. Also so richtig schön, so richtig schön pixelig.
Retro.
Und dann unten diese Verben, also irgendwie geh zu und nimm und drücke und zieh und diese Dinger. Oder du machst eben die neu gestaltete Oberfläche. Also du kannst das über diese Pinch- und To-Zoom-Geste kannst du es machen. Schaltest du auf die neue Grafik um, dann gehen diese Verben weg. Und du kriegst eine Full-HD neue Ansicht. Natürlich ist das immer noch gezeichnete Comic-Grafik, aber sie ist jetzt halt sehr viel höher aufgelöst. Man sieht ein paar mehr Details und die Pixel sind weg. Aber es ist immer noch diese grob gezeichnete Comic-Grafik. Und man spielt es dann eben tatsächlich so, wie man Adventure-Games von Touch-Geräten kennt. Also du tippst Dinge an, die dich interessieren. Und wenn du den Finger draufgelegt hältst, dann geht so ein kreisrundes Menü um deinen Finger auf, wo dann so die einzelnen Verben kommen, wo du dann halt, wenn dieses Menü aufgeht, dann fährst du mit deinem Finger halt von dem Mittelpunkt des Kreises weg, irgendwo hin, wo du sagst, was ich nach oben ist, dann gucke an oder untersuche oder sowas, und nach rechts ist dann irgendwie öffnen, schließen, drücken, ziehen oder irgend sowas, und schiebst dann rüber, lässt los und dann macht er das. Und gibt Sprachausgabe, gab es damals auch schon, es war damals, glaube ich, das große Ding. Ich erinnere mich, dass es Day of the Tentacle gab es in einer Diskettenversion, da hatte es keine Sprachausgabe, da war es dann wirklich noch so ganz oldschool, dass die Texte, was die Figuren sagen, einfach nur eingeblendet werden. Und dann kam eine CD-Version damals, das war so eine Art Deluxe-Edition, und auf der CD-Version war Sprachausgabe drauf, und jetzt hast du natürlich die Sprachausgabe dabei, und ja, kurz zur Geschichte vielleicht, wer jetzt das Spiel nicht kennt. Ein verrückter Professor besitzt zwei Tentakel. Das sind so mutierte Viecher, die im Grunde aussehen wie so ein überdimensionales Kondomtier. Und die hat er so als Haustiere. Und eines Tages trinkt das Purpur-Tentakel aus dem verseuchten Fluss, wo der Professor irgendwelche chemikalischen Abwässer einleitet, hinterm Haus. Und dadurch wachsen dem Tentakel Arme. Und als es die Arme bekommt, beschließt es sofort, die Weltherrschaft zu übernehmen. Was ist die nächstgelegene Idee, die man so hat, wenn einem Arme wachsen? Und dann fesselt er die und will das verhindern. Dummerweise kommt dann aber eine Figur, die du später steuerst, nämlich Bernard, kommt dann, weil der Professor hat angerufen, er soll ihm helfen, und der befreit dann das Tentakel. Und jetzt ist dieses Weltherrschafts an sich reißende Tentakel frei und haut ab. Also beschließt der Professor, das Einzige, was man da tun kann, ist, wir müssen diese Chemikalieneinleitung in den Fluss stoppen. Aber weil das, wenn wir das jetzt ausschalten, natürlich zu spät wäre, müssen wir das gestern machen. Und deshalb setzt er dann drei Leute, nämlich Bernard und zwei seiner Freunde, Laverne und Hoagie, in eine Zeitmaschine, steckt den für die Zeitmaschine notwendigen Diamanten in den entsprechenden Halter und jagt sie in der Zeit zurück mit dem Ziel, sie einen Tag in die Vergangenheit zu schicken, damit sie dieses Chemie-Blubber-Ding ausmachen können. Dummerweise ist dieser gefälschte Diamant gefälscht und das bekommt der Zeitmaschine nicht so gut, weshalb Bernard wieder genau da rauskommt, wo er gestartet ist, nämlich in der Jetztzeit. Und Hoagie wird 200 Jahre in die Vergangenheit geschleudert und Laverne 200 Jahre in die Zukunft, wo die Tentakel bereits die Weltherrschaft übernommen haben. Und ab da beginnt ein ganz normales Point-and-Click-Adventure der lustigen, humorigen, absurden Art, wo man eben versuchen muss, das alles wieder gerade zu rücken, die Weltherrschaft den Tentakeln zu entreißen und die beiden wieder aus ihren komischen Zeitlinien zurückzuholen. Und das Tolle daran ist halt, dass sich diese Zeitlinien natürlich gegenseitig beeinflussen. Also wenn du in der Vergangenheit irgendwas veränderst, dann hat das Auswirkungen für Gegenwart und Zukunft. Und es gibt gewisse Möglichkeiten, auch noch in andere Richtungen zu kommunizieren und Dinge in der Zeit hin und her zu schicken. Und da sind eine Menge Rätsel und du musst das halt alles irgendwie entknoten und entheddern und versuchen rauszukriegen, wie diese Geschichte zu ihrem hoffentlich guten Ende kommt. Ist ein tolles Adventure, ist noch wirklich auch schwierig, da muss man sich oft einmal
knoten. Ist auch richtig schwer, gell?
Ja, und auch sehr lustig einfach. Also ist auch schön absurd und einfach toll gemacht. Auch hier einer der Autoren war Ron Gilbert und auch Gary Winnick. Das sind die Jungs, die schon für Monkey Island damals in ähnlicher Zeit und auch vorher Maniac Mansion und Zack McCracken, glaube ich, teilweise mitbearbeitet haben. Und Ron Gilbert und Gary Winnick sind auch die beiden, die im Moment Thimbleweed Park, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, ein Zungenbrecher, ein retro-gestyltes Point-and-Click-Adventure, also genau die gleiche Kategorie, jetzt gerade neu produzieren. Das hatte ich vor einigen Dutzend, 100 Folgen mal empfohlen, als es auf Kickstarter war, und die sind auch immer noch am Werkeln und man kann den Podcast hören und man kann das Blog von denen lesen.
Der Podcast ist echt schön.
Ist wirklich schön, und die ist so wie so ein Produktionstagebuch, wo sie jede Woche sagen, was sie jetzt gerade machen. Ich habe heute Morgen gerade gehört, jetzt sind sie
ich auch
ins, grün. Genau, der kam ja heute raus, sind sie ins, haben sie angefangen an dem dritten Akt zu arbeiten.
Ich habe noch die wahrscheinlich dann von letzter Woche die Ausgabe gehört, wo sie ja noch am zweiten Akt arbeiten.
Okay, also sie sind jetzt gerade zum dritten übergegangen, habe ich heute Morgen gehört. Mhm. Und ja, also wenn man so in dieser Thematik, oder wenn man vielleicht jetzt Thimbleweed Park damals, als ich es empfohlen habe, auch irgendwie sich dafür interessiert hat und aber Day of the Tentacle noch nicht gespielt hat, was eigentlich, glaube ich, eine unrealistische Kombination ist, aber falls es so Hörer geben sollte, Day of the Tentacle ist dann jetzt auch für alle möglichen Plattformen verfügbar. Und definitiv.
Einer sitzt hier auf der anderen Seite der Leitung.
Echt, du hast Day of the Tentacle nicht gespielt?
Nur kurz irgendwie. Aber dann gab es irgendein anderes Spiel, aber frag mich, was ich 93 noch gespielt habe. Und hab dann das nicht weitergespielt, nee.
Also dann sind diese 5 Euro fast eine Pflichtinvestition.
Oder aufs. Ja, ich mach's jetzt nicht während der Sendung, dann geht nämlich mein Internet in die
Knie. Ja, das ist vielleicht noch so eine Ansage wert. Da haben sie sich wirklich, also das ist jetzt von Double Fine Productions, also von Tim Schäfer, rausgekommen. Tim Schäfer war damals, glaube ich, Director und Lead Writer, also noch vor hatte noch mehr Einfluss auf das ganze Spiel als Ron Gilbert. Heutzutage sind die ja bei unterschiedlichen Firmen oder machen unterschiedliche Sachen. Und da hat Double Fine wirklich zugelangt. Also das Spiel ist jetzt für iOS 2,14 Gigabyte groß.
2,77.
Oh Gott, okay.
Ja. Yep.
Ich habe keine Ahnung, was das für eine Frechheit ist. Damals war das auf CDs und auf Disketten. Und ja, okay, klar, die Grafiken sind jetzt HD oder so, aber hey, das sind ein paar JPEGs. Also, what the fuck? Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Die Sprachausgabe war damals auf der CD-Edition auch schon drauf. Und selbst wenn es zwei CDs gewesen sein mögen, was ich, glaube ich, gar nicht mal so sicher sagen würde, das war damals unmöglich in der Größe, 1993. Was haben die da gemacht, dass das so riesig geworden ist? Ich weiß es nicht. Wenn man ein 16 GB iPhone oder iPad hat, knirscht man da auch schon zweimal mit den Zähnen. Also auf meinem iPhone ist es jetzt kein Problem, weil ich das Große habe, aber mein iPad zum Beispiel, wo ich es vielleicht auch überlegt hätte, drauf zu installieren, da habe ich im Moment alles, aber keine 2,7 GB frei.
Ja.
Das ist echt absurd. Aber gut.
Ich werde mich mal dran machen und dann werde ich berichten.
Juhu.
Du hast ausgiebig Podcasts gehört oder Radio sogar.
Ja, eine kleine Sache, weil wir ja immer Bier trinken, bekam ich kürzlich eine Mail von unserem Hörer Norman. Die älteren Hörer erinnern sich, er hat auch, glaube ich, bei Christophs Umzug sogar geholfen. Und
ach.
Ja, Norman hat mir eine Sendung empfohlen und zwar von SWR 2 Wissen. Die kann man ja auch als Podcast abonnieren. Und zwar die Ausgabe von, oh Gott, jetzt muss ich lügen, ich habe die Mail nicht offen. Es geht um Craft Beer. Und da hat er ja durchaus nicht Unrecht, wenn er in dieser Sendung glaubt, bemerkt zu haben, dass wir da eine Affinität für haben.
Ganz bisschen.
Ganz bis kaum. Und zwar
das ist die einzige Kategorie, der wir immer treu sind. Selbst wenn wir nicht in die Sneak gehen, reden wir über Alkohol, mindestens. Meistens über Bier.
Mindestens über Alkohol, genau. Und zwar die Ausgabe vom 14. Juli dreht sich halt um Craft Beer und um diesen ganzen Trend und was ist da das Besondere ran und wie das halt so ist bei SWR. Die arbeiten das dann so ein bisschen anfängerkompatibel, ein bisschen einsteigerfreundlich auf, aber gehen dann halt auch gleich mal ein kleines Stück in die Tiefe. Effektiv habe ich jetzt nicht viel gelernt dabei. Also ich habe da schon so die ein oder andere Craft Beer Magazin gelesen und das meiste wusste ich schon, aber es ist trotzdem eine schöne Sendung geworden, die man durchaus mal anhören kann, wenn man da Interesse hat, einfach mal so einen Abriss zu bekommen. Wie kam das dazu, dass da jetzt wieder so ein Hype ist und wer sind die Hauptprotagonisten und ein, zwei spannende Themen haben sie dann natürlich rausgesucht, die sie ein bisschen einzelner beleuchten. Geht auch, glaube ich, gar nicht so lang. Irgendwie was, Viertelstunde, 20 Minuten würde ich jetzt sagen, ohne dass ich es jetzt sicher weiß. Aber ich habe es relativ schnell weggehört und fand es eine schöne Sendung. SWR 2 Wissen
okay, über Craft Beer. Verlinken wir in unseren Shownotes.
Genau.
Kann man sich da direkt runterladen.
Richtig. Was habe ich noch gehört? Du hast ja letzte Woche, war das letzte Woche oder vorletzte Woche?
Ja, letzte Woche.
Da hast du How Jamaica Conquered the World empfohlen aus dem Agora ja. Podcast Network. Da konnte ich natürlich nicht dran vorbei als alter Reggae-Fan und habe das dann abonniert und habe das mal so in meiner Up-Next-Liste verteilt. Ich bin jetzt bis Folge, warte, mein Handy ist hier, ich würde sagen 6, 7 sowas.
Okay.
Mal gucken. Das nächste, 7. Also die nächste ist Folge 8, The Story of Dub. Das wäre jetzt das, was als nächstes vor mir steht. Ist cool. Eignet sich nicht zum mit mehrfacher Geschwindigkeit hören, weil sehr viel Musik drin ist. Und weil die Leute teilweise auch so... Ist alles
mit Musik unterlegt.
Bitte?
Ist alles mit Musik unterlegt.
Richtig. Und weil die Leute auch so, teilweise so ein bisschen mit der Musik so gemischt sind, wenn du das hochdrehst, verstehst du nichts mehr. Muss man also in Single Speed hören sozusagen. Single Speed, heißt das so? Also in Originalgeschwindigkeit.
Ja.
Ist aber tatsächlich eine schöne Sendung. Auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass sie eigenartig abrupt endet. Geht das auch so?
Ja. Also mir fehlen manchmal so schließende Schlussworte. Das macht da hinten dann irgendwann. Generell fehlt mir, und das ist so die einzige Kritik, so oftmals ein bisschen die Einordnung.
ja, es ist dann so, was weiß ich, die letzte Folge, die ich jetzt gehört habe, ist The Rise of the DJs. Ja? Und da ist ja so die Grundthematik, also in Jamaica, die DJs haben angefangen eben so ja, auf den Rhythm von Songs selber drüber zu reden und damit den Grundstein auch für Hip-Hop gelegt zum Beispiel. Und ich hatte bei manchen dieser Sendungen das Gefühl, wenn ich nicht schon ein bisschen Vorwissen über Reggae gehabt hätte und weiß einfach schon viel darüber, dass ich dann vieles gar nicht hätte so schnell verstehen oder einordnen können, dass da einiges an mir vorbeigerauscht wäre. Ich weiß nicht, wie dir das geht oder wie viel Vorwissen von Reggae du hast oder hattest oder keine Ahnung.
Aber es geht so, ich muss auch sagen, manche Sachen waren da auch ja so ansatzlos. Er produziert das schon sehr hochwertig, er führt, glaube ich, Interviews. Ich finde, die Aufnahmequalität ist teilweise echt erschreckend katastrophal.
Ja.
Also so irgendwie gefühlt, jemand redet neben einem Telefon vorbei und der nimmt die andere Seite irgendwie über einen Lautsprecher mit seinem Handy auf oder so.
Okay, sowas habe ich jetzt noch nicht gehabt, aber vielleicht kommt das noch.
Und weiter hinten führt er ein Interview und seine Spur ist schlecht und die andere ist gut.
Auch.
Das also muss man, dann sprichst halt nochmal nach.
Das muss man auch erstmal hinkriegen. Aber nichtsdestotrotz.
Ja, also das ist so ein bisschen schade. Und was mir halt, und er schneidet halt aus diesen Interviews quasi, die er führt, die schneidet er quasi so zusammen, dass da ein vernünftiges Sendung raus wird. Also da macht er sich wirklich viel Aufwand. Aber mir fehlen halt dann zum Beispiel diese mittleren einleitenden oder erklärenden, zusammenfassenden Worte, die man jetzt aus Sendungen wie hier Gimlet Media Production und so kennt.
Das ist natürlich ein hoher Standard, den du da anlegst an ihn. Das ist wahrscheinlich als One-Man-Show schwierig zu machen, aber ich weiß, was du meinst.
Ja, aber dann soll er zwischendrin einfach noch einmal kurz was erklären.
Genau, er geht am Anfang immer hin und begrüßt die Leute und macht Werbung für sich und für die Facebook-Seite und Twitter und weiß ich nicht was. Und,
genau.
Und sagt dann irgendwie...
Ordnet kurz ein.
Genau, ordnet ganz kurz ein, worum es in der Sendung geht. Und dann kommen im Grunde nur noch so Gesprächsfetzen. Und manchmal funktioniert es sehr gut, wenn es da einen gibt, der in diesen, also wenn das sind ja meist mehrere Interviews, die irgendwie ineinander gewoben werden. Und manchmal ist es so, dass eins dieser Interviews, da hatte derjenige so einen Erzählflow und hat so erklärt. Und wenn der immer wieder kommt, dann funktioniert es mal. Aber wenn andere Interviews ineinander gemischt werden, wo jeder nur irgendwie erzählt, dass er irgendwie dahin gegangen ist und früher hat er das gemacht und so, dann ist es irgendwie wirr. Also dann sitzt man auch so da und denkt sich, was jetzt genau?
Mir ging es dann sogar so, dass ich bei manchen Sendungen einfach den Ton ein bisschen lauter gedreht habe und einfach die Musik genossen habe und dann haben halt Leute drüber geredet, aber habe nicht mehr zugehört, was die gesagt haben, sondern einfach nur so.
Ist ja dann auch wieder ein bisschen wie Reggae und Dancehall, so wenn dann
genau.
Da labert halt der jemand DJ dann nur so drüber toastet, dann ist das okay.
Genau.
Ja, nee, aber nichtsdestotrotz, ich finde es eine interessante Sendung, weil es halt auch ein Thema ist, was mich interessiert hat. Deshalb habe ich es jetzt auch vorgezogen.
Ja, und nicht nur für Reggae-Fans, also weiter hinten sprechen sie auch noch über Olympische Spiele und so und da kommen dann noch die Sportfans auf ihre Kosten.
Ja, da schalte ich dann weg, das interessiert mich ja nicht.
Usain Bolt. Ich finde auch den Vorspann so schön.
Ja, weil da einfach mal hier der beste Reggae-Beat aller Zeiten drunter liegt. Jetzt weiß ich nicht, wie dieser Rhythm heißt, verdammte Axt.
Oh,
ich weiß in welchen Liedern er verwendet wurde, aber eben leider nicht, wie der Rhythm selbst heißt. Egal.
Ja, siehst du.
Siehst du mal. So. Kann es sein, dass das nächste Thema machst du jetzt mal. Ich habe so viel geredet jetzt schon.
Das nächste Thema behandelt eigentlich auch genau das gleiche wieder. Und zwar hat uns unser Hörer Demon10 auf Twitter geschrieben, oder Demon10, wie auch immer. Jetzt ist mein Monitor ausgegangen. So, dass er für den Fall, dass man eine Sendung nachhören möchte, die eben schon einige Episoden in der Vergangenheit hat, er empfiehlt recastthis.com in einem Wort, also recastthis.com. Wir haben uns das kurz angeguckt und es sieht eigentlich genauso aus, für mich war es jetzt nicht, weil ich da gerade schon durch war. Ich weiß nicht, bei dir war es auch zu spät, gell? Du hast schon alles
eingeklickt. Ich hatte schon alles reingeklickt, aber es kam, die Idee ist an sich gut. Und erklär mal, was das macht.
Genau. Die Idee ist, du gibst dieser Recast, this Webseite einen Podcast-Stream und das nimmt den und du kriegst quasi einen Stream zurück und da erscheint dann alle paar Tage eine Sendung.
Also du meinst einen Feed,
der kann aber nur
Stream gesagt.
Ja, was habe ich gesagt? Stream? So. Nein, ein Feed natürlich.
Ja.
Ja, ja. Also ein Podcast-Feed, genau. Also du kriegst halt Sendungen, die dann da reinkommen und rausfallen. Diese Sendung abonnierst du dann und dann hast du halt alle paar Tage quasi eine neue Sendung, so als würdest du ja die Sendung in deinem Instacast oder Overcast oder was auch immer in deinem Podcast-Player dir schön einsortieren und die wandern dann so mit anderen Sendungen rein.
Genau, also das Problem, Entschuldigung, mach du weiter.
Genau, das Problem ist, du hast dieses Hard Jamaica ist von 2012, das heißt, wenn man sie alle jetzt reinklickt und man seine Podcasts nach zeitlicher Abfolge des Erscheinungsdatums sortiert, stehen sie halt alle oben und kommen alle hintereinander. Das möchte man vielleicht nicht. Es gibt natürlich andere Leute, die sagen, oh, wenn ich jetzt so eine neue Sendung höre, dann höre ich die halt einfach mal durch, dann bin ich auf dem neuesten Stand, dann weiß ich alles. Problematisch wird es, wenn man ein Feed hat, der, wie geht das, mit einem Sprungmarker hat. Also beim Sneakpot ist es ja so, man kriegt die letzten 60 Sendungen im Feed immer mit.
Genau.
Und wenn man ältere, oder 40 nur, wenn man ältere hören will, dann muss man in den nächsten, auf die Seite 2 oder ich weiß nicht genau.
Ja, das nennt sich Paged Feeds. Ich weiß nicht, ob Recast das unterstützt. Also was auf jeden Fall blöd ist, ist, wenn du jetzt eine Sendung wie den Sneakpot komplett nachhören wollen würdest, dann solltest du eh nachdenken, ob du nicht noch was Besseres in deinem Leben zu tun hast.
Das finde ich echt erschreckend.
Bitte?
Das finde ich echt ein bisschen erschreckend.
Ja, also ein Kumpel von mir hat jetzt gerade vor kurzem entdeckt, dass man Sneakpot hören kann. Grüße nochmal an der Stelle.
Okay.
Und hat jetzt auch irgendwie erzählt, das geht ja nur bis Folge so und so zurück. Und dann sage ich, ja, das reicht doch, ist doch genug.
Das reicht doch.
Genau, ja. Er würde jetzt wissen wollen, wie man die alten da in den Player kriegt. Jetzt ist es so, eigentlich gibt es eine Technik, wie alle Sendungen im Feed sind. Das nennt sich Paged Feeds. Also Feeds seitenweise sozusagen. Und wenn man jetzt den Feed abruft, kriegt man erstmal nur, also kriegt das Programm, diese XML-Struktur, die da dahinter liegt, ist also ein maschinenlesbares Geschwurbel. Das, was da rausfällt, enthält halt nur 40 Seiten. Nicht 40 Seiten, 40 Sendungen. Und danach gibt es sozusagen einen Link zur Seite 2, wo die nächstälteren 40 Sendungen kommen und davon dann zur Seite 3 und so weiter und so weiter. Bis zurück zur Sendung 1. Nur dieses Format, das ist relativ neu und das unterstützen halt noch nicht so wahnsinnig viele Programme. Und in dem Fall von meinem Kumpel ist es dann wohl auch so, dass sein Podcast-Hörprogramm das eben auch nicht kann. Wenn es das könnte, dann würde es alle Sendungen anzeigen, wenn er runterscrollt. Macht's nicht, also unterstützt das wohl nicht. Und Recast This, ich weiß nicht, ob die das unterstützen. Weil das ist ja dann auch oft so, wenn ihr jetzt irgendwie manche Podcasts, die das vielleicht benutzen, aber darauf Wert legen, dass ihre Feeds sehr schnell laden und haben dann da vielleicht nur 10 Ausgaben drin oder so und sagen sich, hier kannst ja die zweite Seite vom Feed anfordern, wenn du willst. Wenn dein Client das nicht unterstützt oder in dem Fall hier deine Recast-Webseite, wo ich nicht weiß, ob sie es unterstützen, das müsste man mal ausprobieren, dann kommt man halt nicht auf diesem Wege an die alten Sendungen. Das ist dann halt blöd, aber gut. Die Idee ist auf jeden Fall cool, weil im Grunde macht das ja nichts weiter, als dass es denselben Feed nimmt und die Datumswerte umschreibt und halt hin und wieder mal noch was zurückhält. Eigentlich eine coole Idee.
Ja, das ist echt gut. Da habe ich mir jetzt schon ein paar Mal drüber Gedanken gemacht, dass ich das gerne hätte, dass sowas, genau eigentlich sowas.
Schön wäre jetzt dann, auch, wenn man die Episode, also hier steht, dass es im Schnitt alle 5 Tage steht in den FAQs, schickt es dir eine Sendung rein. Ist jetzt halt die Frage, wenn der Podcaster alle 3 Tage sendet, dann baue ich ja noch mehr Backlog auf. Also ich würde es gerne noch einstellen können, aber das ist dann wahrscheinlich wieder die nächste Nerd-Option, die ich da noch gerne hätte. Aber in der Regel, sagen wir mal, wenn der irgendjemand wöchentlich oder zweiwöchentlich sendet und dieses Ding haut dir die alle 5 Tage rein, dann holst du langsam auf und dann passt das schon. muss sie dann natürlich auch weghören in der Geschwindigkeit.
Ja. Ja, gut, aber also ein Podcast, der alle 3 Tage sendet, nachhören zu wollen.
Ist auch ein blöder Plan, ja, gebe ich ja recht.
Ja, gut, obwohl, wenn ich mich daran zurückerinnere, als ich angefangen habe, Podcasts zu hören, war meine Liste ständig leer. Und da ist sowas natürlich sinnvoll. Ich weiß noch, ich habe dann irgendwann angefangen, Ohrensessel und so weiter ganz weit zurückzuhören. Einfach um Sachen zu haben zum Hören.
Ja, ich höre das auch hin und wieder mal wieder. Also jetzt gerade letzte Woche zum Beispiel kamen wir ein bisschen später raus, weil wir waren ja auch nicht in der Sneak und dann war am Wochenende, am Sonntag war irgendwie WM-Finale, haben wir auch nicht aufgenommen und dann haben wir ja erst in der Woche aufgezeichnet. Dann kam die Sendung raus und da kam sofort eine Nachricht auf Twitter, die Heimfahrt ist gerettet, eine neue Folge Sneakpot ist in meinen Player gefallen. Und entweder ist die Heimfahrt bei ihm jetzt gerettet worden, weil der Player vorher leer war oder weil er so super gerne Sneakpot hört. Ich bin natürlich, hoffe, dass das Zweitere der Fall ist, aber es klang eher so, als wäre der Player sonst leer und er hätte sonst auf der Heimfahrt nichts zu hören. Und das habe ich schon öfter gehört, so genauso wie du es jetzt gerade sagst. Wenn man nur ausgewählt wenige Podcasts hört, dann ist der Player oft leer zwischendurch. Und wir haben am Anfang, als wir angefangen haben mit Podcasten, haben wir auch von einigen Hörern regelmäßig Beschwerden bekommen, wenn wir nicht zu definiert bestimmten Zeiten erschienen sind. Also wenn die Sendung nicht Dienstagmorgen rauskam, dann wussten die Leute nicht, was sie Dienstagmorgen hören sollten, weil sie haben ja noch einen anderen Podcast, der kommt mittwochs raus und den hören sie mittwochs auf dem Weg zur Arbeit. Und dienstags wollten sie unseren auf dem Weg zur Arbeit hören oder zur Uni oder sonst wohin. Und das ist halt so eine Art, wie ich nicht Podcasts höre, aber das heißt ja nicht, dass es falsch ist. Also ich finde es einfach nur interessant, ja, wie dass Leute das so, eine Sendung, die produziert und veröffentlicht wird, natürlich mit einem gewissen aktuellen Themenbezug, aber ja doch irgendwie, egal, ob du es jetzt um 17 Uhr oder um 23 Uhr hörst oder morgen oder heute, ist ja egal. Und manche Leute takten das so in so Zeitslots ein und wenn es dann nicht verfügbar ist, ist schon scheiße. Dann hast du ihr Management sozusagen kaputt gemacht. Und andere Leute, wo ich jetzt dazu zählen würde, hören das halt so, ja.
Du würdest es gar nicht merken.
Ich würde es gar nicht merken, ja. Wenn die Sendung nicht rauskommt an dem Tag, ja, dann kommt sie halt morgen oder übermorgen. Das merke ich dann schon. Irgendwann ist sie dann halt in der Liste. Und selbst bei den Sendungen, die ich jetzt in Overcast of Priority gestellt habe, die also in dem Augenblick, wo sie erscheinen, sofort nach vorne geholt werden, wie jetzt zum Beispiel Thimbleweed Park, weil das ist ja eine fortlaufende Entwicklung und da hatte ich jetzt keinen Bock, dass ich die letzten Folgen von dieser Produktion höre, wenn ich das Spiel schon halb gespielt habe. Außerdem sind die so schön kurz. Selbst da würde ich nicht merken, wenn der kommt irgendwie immer am Wochenende oder so, aber wenn der jetzt erst Dienstag kommen würde oder so, es würde mir nicht auffallen.
Ja.
Aber es ist schon lustig.
Ist ja immer genug da. Ja,
genau, ja. Aber mehr als genug da. Ja, so ist das. Also Recast This, eine Webseite, die euch Podcast-Süchtigen da draußen vielleicht helfen kann, das eine oder andere Zeitproblem oder eben Sortierproblem. Es ist schon nervig. Ich habe 20 Folgen How Jamaica Conquered the World da so von Hand runtergeschoben.
Das und, ist total umständlich.
Ja, weil am Fummeln, ja, da wünschst du dir dann irgendwie, dass du das Ganze mal ganz kurz irgendwie mit dem PC gesynkt und dann irgendwo. Geht das eigentlich? Das Overcast hat auch so eine Cloud. Kann ich das da umsortieren?
Ja, ich glaube schon.
Echt?
Ich meine, das geht auch.
Das wäre ja cool. Ja. Warum habe ich das nicht gemacht? Verdammt.
Keine Ahnung. Ja, kannst du ja gleich mal suchen. Wir müssen noch ganz kurz über das Thema Triathlon sprechen. Es war ja ein sensationelles Triathlon-Wochenende. In Hamburg war hier großes Triathlon-Fest. Große
Altonale. Ach nee, Entschuldigung.
Was?
Nix. Erzähl weiter.
Schlagermove.
Ja, auf.
Ja, und eben Triathlon mit der Mixstaffel, wo die Deutschen die Bronzemedaille geholt haben. Dann war der große Challenge, also Langdistanz-Triathlon in Rot, das traditionsreichste Rennen in Deutschland, 15. Ausgabe. Jan Frodeno mit Streckenrekord, der ist nicht mit Streckenrekord, mit Weltrekord. 7:35:39.
Oh.
Also etwas mehr als 7,5 Stunden.
Das ist echt schnell.
Ja, vor mittlerweile auch über 10 Jahren, hat Lothar Leder in Rot zum ersten Mal die 8 Stunden geknackt. Und der ist jetzt mal 24 Minuten drunter geblieben. Das ist so krass.
Lothar Leder ist mal in Darmstadt bei dem Sprint-Triathlon an mir vorbeigezogen wie ein D-Zug. Ich dachte, ich fahre rückwärts.
Das passiert, selbst nach seiner Karriere noch.
Ja.
Und dann unser Hörer Dobby, den, oh, der hat auch schon mal mit uns gepodcastet.
Der hat auch schon mal mit uns
gepodcastet, sehr lange,
aber da brauchen wir jetzt sehr, sehr alte Hörer, die sich da noch dran erinnern können.
Ja, aber das war auch in Darmstadt beim Triathlon.
Ja, das stimmt. Ja, genau.
Da haben wir die Triathlon-Sendung gemacht. Barbaros und so. Der ist heute auch da mitgelaufen. Er hat, wir haben irgendwie vor einem Jahr, Dreivierteljahr telefoniert und irgendwie so überlegt, ob man irgendwas zusammen startet dieses Jahr und so. Und er so, ah, ja, ich habe mich jetzt versehentlich nächstes Jahr für die Challenge gemeldet in Rot. Wie versehentlich? Ja, ich weiß auch nicht so ganz. Hat er sich halt dafür gemeldet gehabt. Er wollte eigentlich erst nächstes Jahr die erste Langdistanz machen und er ist in 11 Stunden 23 ins Ziel gekommen.
Boah.
Das ist halt richtig gut.
Das ist saugut.
Ja, mal eben 3 Stunden schneller als ich. Gut, ich bin auch wirklich kein Maßstab, weil ich echt trainingsfaul bin und der Dobby, der trainiert echt hart und richtig viel.
Ja, krass.
Und
Glückwunsch.
Ja, es ist echt gut. Super, super, super.
Das ist jetzt für unsere nicht so erfahrenen Hörer, Langdistanz hast du gesagt, das heißt nicht Ironman, aber es ist quasi dasselbe.
Genau, es ist die Ironman-Distanz. Ironman ist halt so
ein Trademark von
der Markenname.
Ja, okay.
Und die Challenge, das ist halt der Markenname von dem von Rot ausgehenden Produkt. Aber
faktisch sportlich gesehen ist das Gleiche.
Ja, genau. Also sind 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und Marathonlauf, 42 Kilometer. Also.
Oh, vollkommen besessene Leute, allesamt, inklusive dir.
Ja.
So.
Ich habe noch 4 Wochen bis zum Halben.
Ja, krass. Und, Training läuft?
Ja, ich bin dieses Wochenende 90 Kilometer Rad gefahren, gut nur 95 und sehr viele Berge gefahren. Also einmal 50, einmal 45 oder so. Und ja, viel Berge hochgefahren, einfach um da jetzt auch noch fit zu werden.
Ja. Ich habe ja mindestens 90 schlecht lackierte Stellen an der Wand ausgebessert. Nein, sowas in der
Art. Auch sehr schön.
Ich habe mal wieder...
Immer noch am Renovieren.
Ja, ich bin habe jetzt im Schlafzimmer, hatte ich noch eine Deckenkante, eine da soll so ein weißer Streifen oben an die Decke, weißt du? Also an die Wand, ja. In den Übergang Wanddecke, sollte so ein weißer Streifen hin und da, der war noch nicht perfekt, da musste ich nochmal ran. Das habe ich heute gemacht. Ja. Also, kein Sport bei mir. Die Sendung ist trotzdem zu Ende, auf dieser traurigen Note. Nein, alles gut, dass Dobby da in 11 Stunden 23, das ist echt, das ist krass. Krass schnell, herzlichen Glückwunsch. Nichtsdestotrotz muss diese Sendung, die heute nicht schnell war, jetzt doch zu Ende gebracht werden. Wie immer geht der Aufruf an euch raus, Kommentare dazulassen auf sneakpod.de oder uns bei Facebook und Twitter zu verfolgen und zu liken und was man da so machen kann. Amazon-Link steht euch bereit für Produkte, die ihr kaufen möchtet und bei iTunes warten wir auf eure 5-Sterne-Bewertungen.
Oh, wir haben lange keine Bewertung mehr auf iTunes gekriegt, oder?
Hast du geguckt? Ich könnte jetzt nicht... sagen.
Ich habe vor 2 oder 3 Wochen mal geguckt.
Ja, genau so. Ich gucke auch immer so im 2-3-Wochen-Rhythmus mal rein, aber es ist dann oft nichts drin, sodass man dann faul wird zu gucken. Was natürlich gemein ist, wenn ich hier immer die Aufrufe mache und dann gucke ich nicht. Insofern gucke ich heute nochmal. Wenn ich jetzt hier nach der Sendung, werde ich gleich mal reingucken. Ja, also ihr wisst, wo ihr klicken könnt, wo ihr uns findet und wie ihr uns kontaktieren könnt. Diese Woche gab es wieder schön Feedback, das war gut, nicht so sehr auf dem Blog, aber auf Twitter und so kam einiges. Da freuen wir uns immer drüber und wir lesen das alles und nächste Woche hört ihr uns dann wieder, wenn wir...
Okay, wir haben vor einem Monat, Bob, wir haben beide nicht geguckt, wir haben am 13.06. einen Kommentar gekriegt.
Ja, das ist doch schön. Willst du den gerade mal vorlesen, war der gut?
Ja. Ja, sehr gut, 5 Sterne von Thomas, sehr guter Podcast.
Na siehste, das ist doch genau das.
Kurz und knackig.
Genau das will man lesen.
Jetzt lese ich gerade den von Long Range Gun. Top E-Bear, gern wieder.
Den Gag hatten wir neulich schon mal vorgelesen, ja. Da haut's ihn weg. Diese Sortierung bei iTunes sind noch immer geil, ne? Standardmäßig ist sortiert.
Guck mal, ich kann's auch kommentieren, bewerten.
Ja, mach doch.
So. Ich habe uns 5 Sterne gegeben.
Most helpful. Wie most helpful? Ah, 6 out of 6 listeners found this review helpful. Das ist ja schön. Natürlich sind immer die 5-Sterne-Reviews sind doch sehr helpful, finde ich. Also, ich weiß nicht, was da nicht helpful sein soll.
Genau.
Ja, nee, also danke für den Kommentar und gerne noch mehr an der Stelle. Das hilft uns, weil es ist ja nicht nur so, dass das für uns hier die Eierschaukel ist, dass wir denken, oh, guck mal, die Leute haben uns 5 Sterne gegeben, voll super. Sondern es sorgt vor allen Dingen dafür, dass wir bei iTunes halt sichtbarer werden, irgendwie in irgendwelchen Chartlisten auftauchen oder sonst wie von diesem iTunes-Algorithmus wahrgenommen werden, dass hier Lebendigkeit herrscht, dass hier Leute hören und demzufolge sich dieser Algorithmus irgendwann überlegt, dass er vielleicht anderen Leuten unsere Sendung auch empfehlen sollte. Und das ist natürlich das eigentliche Ziel. Mehr Hörer sind mehr gut und deshalb wollen wir, dass ihr das vielleicht für uns tut. Ja, bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.